Hi, ich bin Lorenz. Ich sage gleich noch was zu mir. Ganz cool, dass ihr so viele seid. Anti-autoritäre Gedanken zum Generationskonflikt und was das mit Eigentums- und Machtverhältnissen zu tun hat, das ist so ein bisschen, das ist ein sehr theoretischer Vortrag. Also erwartet euch keine ergebnisorientierte Leistung davon. Ich bin auf das Thema im Rahmen meiner Studienarbeiten gekommen. Deswegen mal kurz zu mir. Wie ihr seht, keine Lösung, nur Ideen. Das bin ich. Ah, falsche Tür. Ich bin 41, habe im Rahmen von Corona nochmal beschlossen, mit 40 Studieren anzufangen. Management, soziale Innovation, so Zukunftsforschung mit Soziologie gepaart. Bin eigentlich gelernter Grafiker und bin gebürtiger Münchner und seit Mitte der 90er in München so subkulturell relativ viel unterwegs, also illegale Partys machen, Graffiti sprühen, Musik machen, in Clubs arbeiten, irgendwie so Sachen. Könnt gerne nachher noch ein paar Fragen stellen oder wenn ihr direkt Fragen habt, könnt ihr die auch immer reinwerfen. Genau, und ich habe vor ein paar Wochen in der Uni dann in Gesellschaft und Partizipation, so heißt das Studienfach, habe ich einen Vortrag über die Krise der Volksparteien gehalten und habe im Rahmen dessen ein Buch gelesen von Stefan Schulz, Die Altenrepublik. Kann ich jedem empfehlen, ist ziemlich spannend. Und da bin ich ein bisschen auf das Thema gekommen, was eigentlich jetzt auch Thema des Vortrags sein soll. Nämlich die Altenrepublik bedeutet was? Ich glaube, jeder weiß, dass wir in Deutschland eine massiv veralternde Gesellschaft haben. Also wir haben mehr alte Leute als junge Leute. Und wenn wir Stefan Schulz folgen, dann geht es eben darum, dass ab 2023, ab nächstes Jahr, gehen die sogenannten Babyboomer in Rente. Das sind die Jahrgänge von 1958 bis 71. Das Entscheidende an denen ist, die sind alle mehr, also geburtenmäßig stärker als alle Jahrgänge davor und danach. Das heißt, es gibt keinen Jahrgang, der davor oder danach war, der, in dem mehr Kinder geboren worden sind. Das ist erstmal generationsmäßig natürlich problematisch, weil wir sagen, okay, wir müssen die Rente von denen bezahlen. Das ist aber auch bei den Besitztumsverhältnissen bzw. bei Wahlverhalten relativ problematisch bzw. ich sag mal interessant. Warum? Der demografische Wandel bedeutet, die CSU und die CDU werden massiv gewinnen. Man sieht es hier, ab 70 Jahre wird tendenziell eher konservativ gewählt. Ich meine, die SPD kann man auch vielleicht als konservative Partei einstufen, da kann jeder seine eigene Meinung zu haben. Ich würde es nach den letzten Jahrzehnten so einordnen. Hier sehen wir noch mal kurz, warum das für die Union spricht, die Entwicklung, wie sich Altersverhältnisse verhalten. Also es ist tatsächlich so, wir werden über 67 Jahre immer älter. Die Leute, die jetzt in Rente gehen, wählen bereits CSU. Kommen wir hier mit schön dazu. Und wir sehen, dass die Spitze, das sieht man, habe ich hier einen Mauszeiger? Nee, habe ich nicht. Im rechten Bereich des Graphen sieht man, dass die 60-Jährigen oder über 60-Jährigen konstant zum Wählen gehen. Dass die immer mehr wählen, sind wir im rechten Balken bei der Wahl von 2021. Und wie gesagt, die wählen überwiegend die CDU, CSU. Das heißt, eigentlich alle Generationen, die danach kommen und die nicht an Unionspolitik glauben oder an konservative Politik glauben, müssen zum Wählen gehen. Ich habe das da jetzt nicht reingeschrieben, aber es heißt ja antiautoritär. Ich habe einen sehr lange staatsablehnenden Gedanken gehabt, weil ich diese Republik nicht für richtig und nicht für funktionabel halte und das System nicht für funktionabel halte, weil wir eben viele Probleme nicht lösen können. Also wir können Arbeitsprobleme nicht lösen, wir können das Grenzregime nicht lösen und wir können das Umweltproblem nicht lösen. Wählen aber weiterhin so, wie wenn wir das könnten oder tun, so, ich finde dieses Markus Lanz-Eklat mit der letzten Generation haben wahrscheinlich alle mitbekommen zum Thema so, ja, sie müssen uns vertrauen. Ist auch ein bisschen Selbstvorwurf, weil ich zu der Generation gehöre, die klassisch politikverdrossen ist, die lange nicht wählen war, die das lange abgelehnt hat und den Weg nicht gesehen hat. Deswegen ist meine Meinung zu dem Thema, wählen gehen ist wichtig. Wählen gehen sollte wichtig bleiben, sonst haben wir nochmal sowas. Ich habe noch eine andere Grafik gehabt, die habe ich jetzt mal rausgelassen. Es ist tatsächlich lustigerweise so, dass in den letzten 30 Jahren die Wahlbeteiligung bei den beiden Wahlen nach zweimal 16 Jahren Union geführter Politik am höchsten war. Also es war 98 bei Schröder und jetzt 2021. Das heißt, mit einer steigenden Wahlbeteiligung kriegen wir das vielleicht auch in den Griff. Das ist nur so als kleiner Einwand. Und jetzt komme ich kurz zu einem Video, eben warum Macht oder Eigentum auch Macht bedeutet und dass das eventuell auch heute noch so ist, das ist dann der zweite Teil. Da geht es um Oliver Weber, den empfehle ich allen auf Twitter. Ja, Twitter böses Forum, aber man kann ihm da trotzdem folgen, beziehungsweise seine Artikel bei SZ oder FAZ zu lesen. Das ist ein sehr schlauer Denker. Oder man guckt sich mal dieses Jung und Naiv-Interview im Ganzen an. Das kann ich dann auch nochmal verlinken bei dem Vortragsportfolio. Aber jetzt kommen wir kurz eine Minute, was er sagt zum Thema Macht und Eigentum.
Interessiert dich denn das Thema Eigentum? Was hat das mit der Politik zu tun?
Ja, also die erste Sache, die mich daran interessiert hat und fasziniert hat, war, dass diese Frage eine ist, die eigentlich typischerweise moderne Leute oder heutige Leute stellen. Also hätte man vermutlich jemanden vor 300 Jahren gefragt oder auch vor 2000 Jahren, wäre die Antwort ganz anders gewesen. Also die Frage hätte schon gar keinen Sinn gemacht. Das wäre sozusagen ein offenkundiges Verhältnis gewesen, weil Eigentum historisch eben oft damit verknüpft war, politische Rechte auszuüben. Also ganz klassisch bei Aristoteles zum Beispiel, Polisbürger darf eigentlich nur der sein, der zum Beispiel eigenes Ackerland besitzt, das er auch nicht selber bestellen muss, damit er Zeit hat, Muße hat, unabhängig ist, um dann Politik treiben zu können. Hm. Das zieht sich aber bis ins Mittelalter. Der Landedelmann, der ein Herrenhaus besitzt, das nicht selber bestellen muss, sondern sozusagen da seine Vasallen hat, auch der sozusagen ist berechtigt, irgendwie Politik zu treiben. Das heißt, es war ein ganz selbstverständliches Verhältnis zwischen Herrschaft und Eigentum. Und irgendwie heute scheint uns das nicht mehr so ganz selbstverständlich.
Warum nicht?
Hat da jemand Fragen zu der Aussage direkt oder versteht ihr den Kontext dazu? Also es geht darum, dass wir, wenn wir über Eigentum reden, meistens über Vermögensverhältnisse reden und nicht darüber, dass das tatsächlich auch langfristig Bedeutung hat, wie man auf Gesellschaft Einfluss nehmen kann. Also vermögende Menschen oder besitzende Menschen haben halt oftmals eine bessere Lobby und politisch einen ganz anderen Impact, sage ich mal. Da kommen wir nämlich zu der Frage, wer besitzt Wohnraum? Wir glauben alle, dass BWL-Justus oder ganz viele denken, dass BWL-Justus oder junge Menschen Wohnraum besitzen. Das ist aktuell falsch. Ich habe leider keine Medianzahlen gefunden, wo man es nochmal dezidierter zeigen kann, aber der durchschnittliche Eigentümer in Deutschland ist 58 Jahre alt, weiß und männlich. Und ist damit genau quasi in der Wählerschicht, die ab nächstes Jahr in Rente geht oder quasi in dieser Generation ein bisschen jünger. Und das sind die Leute, die privaten Wohnraum besitzen. Das ist zum einen sicher ganz spannend. Man könnte da auch ausufern in eine Erbschaftsdebatte oder so. Das will ich gar nicht machen. Da wird viel diskutiert gerade. Wichtig ist aber quasi, dass die 57% von dem Immobilienbesitz in Deutschland haben. Das heißt, die sind tatsächlich die Leute, die mit dem Wohnraum, mit der Wohnraumvergabe. Die sehen dann nämlich in echt so aus. Das ist CSU-Parteitag, überwiegend weiß, überwiegend alt, überwiegend männlich.
Darf ich eine Frage stellen?
Ja, klar.
Ich kann das beschreiben, was Kollegen gemeint haben.
Sekunde, ich muss kurz anschreiben. Kurze Frage zu Oliver Weber und dem Vergleich mit der griechischen Polis. Wenn ich ihn richtig verstehe, sagt er da ja, dass Eigentum dahingehend wichtig war, dass du deinen Acker nicht mehr bestellen musst und deswegen Zeit hast und die Zeit für Politik verwenden kannst. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob man, also ich gehe voll mit, Eigentum bedeutet Macht, ja, aber damals ging es ja mehr um politische Partizipation. Und ich habe schon das Gefühl, dass in unserer Gesellschaft mittlerweile, dass du auch als nicht vermögende Person politisch aktiv sein kannst.
Ich glaube, der Unterschied ist ein bisschen inhaltlich der, dass du nur mit teilnehmen durftest an dem politischen Prozess, wenn du Eigentum hattest. Das ist heutzutage ein bisschen anders, aber eben wie gesagt, jeder hat sich ein bisschen mit Lobbyarbeit auseinandergesetzt und Eigentümer sind meistens, komme ich auch gleich noch dazu, oder sind wir hier, genau hier steht schon, dass die, die quasi Wohneigentum dann auch noch vermieten, das sind wohlhabende Menschen. Das heißt, es gibt die Leute, die quasi, also ich glaube, es sind mittlerweile knapp 50%, da habe ich schwankende Zahlen zugefunden. Sowieso sage ich auch gleich noch was zu den Zahlen, aber es sind knapp 50%, die in der eigenen Wohnimmobilie wohnen und die andere Hälfte der Deutschen wohnt zur Miete. Das heißt, die Leute, die privat vermieten und die machen einen großen Anteil aus, auch wenn man es immer nicht glaubt, die sind eben wohlhabend und vermieten von privat. Also die Wohnkonzerne, über die alle reden, kommen wir aber gleich noch dazu, die sind gar nicht so viel. Und tatsächlich, wer Geld hat, hat Einfluss auf die Politik.
Wobei ich jetzt
mir nicht sicher wäre, ob jetzt der Rentner hier in der Mitte, der ein Haus vermietet, irgendwo in, was weiß ich was, Markt Schwaben, ob der aktiv Einfluss nimmt
oder im Endeffekt passiv wählt. Das ist tatsächlich ein Zahlenproblem, das es nicht gibt. Also es ist, da könnte man dann in diese Erbschaftsdebatte mit reingehen, dass quasi Leute, die Wohnraum vermieten, nicht ein Haus vermieten, sondern meistens 3 oder 4 Immobilien haben, die sie vermieten. Weil sie wohnen meistens im Eigentum, das heißt in der Form von Haus, und haben dann noch 2-Zimmer-Wohnungen, 1-Zimmer-Wohnungen irgendwie als Wertanlage und bewohnen das. Das ist tatsächlich, ja.
Vielleicht hast du den Machtbegriff zu eng gesetzt und nur aufs Politische beschränkt. Das bedeutet ja auch Konsummacht. Wie, wenn ich Flächen besetze, wie verwende ich die? Und das ist ja die Ausübung von Macht, die abgesehen von der Politik eine Rolle spielt. Und ich finde die fast interessanter.
Also vielleicht auch eine kleine Anekdote von mir. So, meine Ex-Freundin hat in der Wohnung gewohnt, wo wir nicht zusammenziehen konnten, weil die Vermieter explizit keine tätowierten Mieter haben wollten. Das ist jetzt nur mal so. Und tatsächlich, also es sind Realitätsbeispiele da. Genau. Kurz hier zu den Zahlen, eben, das ist nämlich auch das, wer erhöht die Miete? Wir tun alle immer so, dass das die bösen Immobilienkonzerne wären. In den tatsächlichen Zahlen liegen wir 2% auseinander. Also Immobilienkonzerne, klar, erhöhen die Miete tendenziell am meisten. Das ist aber gar nicht deren Kerngeschäft, sondern deren Kerngeschäft ist es quasi, Immobilien aufzukaufen, langfristig in Eigentumswohnungen umzuwandeln und dann darüber Gewinn zu machen. Staatliche Träger oder Baugenossenschaften sind bei 4% und Privatvermieter sind bei 3%. Und jetzt habe ich unterschiedliche Zahlen. Angeblich sind Privatvermieter eben fast 60% des Wohneigentums. Ich glaube aber eher, es sind 43%. Also es ist so, dass wir knapp über, also mit 34%, wir haben so über 77% irgendwie, was in privater oder staatlicher Hand ist, die erhöhen. Und eine interessante Zahl ist die Mietinflation aus dem Jahr 2018, die lag bei knapp 11%. Wenn man jetzt die aktuelle Inflation draufrechnet, dann wären wir irgendwo bei einer Mietinflation von über 20% plus steigende Nebenkosten. Geld bedeutet Macht. Vermietung bedeutet damit Geldfluss kontrollieren oder Menschen quasi kontrollieren, weil sie sich gewisse Sachen nicht mehr leisten können. Das gilt für Ballungszentren, also München, Köln, Berlin, Hamburg, die großen Einflusssphären, Ruhrgebiet. In kleineren Städten liegt die Mietinflation irgendwo zwischen 6% und 8%, ist aber auch nicht gering. Genau, das ist tatsächlich was ich sehr spannend finde und tatsächlich unter dem Aspekt sehe, dass man Menschen, also es gibt dann noch Statistiken darüber, was Wohnraumbedarf ist. Das sind so Schlüssel, dass Kinder unter 17, wenn sie gleichgeschlechtlich sind, wird ihnen ein Raum zugesprochen und quasi, wenn sie 2 unterschiedliche Geschlechter haben, brauchen sie 2 Räume in der Wohnung. Erwachsene brauchen neben den Bedarfsräumen noch ein Schlafzimmer. So Schlüssel gibt es da. In Ballungszentren sind wir bei über 40% der Wohnflächen, die überbelegt sind. Das heißt, 4-köpfige Familien wohnen auf 3 Zimmern oder weniger. Nur mal als Beispiel ungefähr so von der Größenordnung, worüber wir reden. Wir brauchen noch mal das Mikrofon.
Also du hast ja gesagt, der Immobilienbesitz betrifft nicht nur den bösen Immobilienhai, sondern vielleicht auch teilweise uns. Mhm. Und da können wir ja gleich so vielleicht uns merken, Exkurs in die Identitätspolitik, so, wenn wir Vermieter sind, dann können wir ja auch die weißen alten Männer entmieten und dann unser bevorzugtes Klientel dann einen Wohnraum anbieten, seien sie tätowiert oder wie auch immer, oder?
Mehr oder weniger ist die Frage, ob es ein sozial gerechter Weg ist, über Entmietung zu gehen. Aber komme ich gleich noch ein bisschen dazu. Das ist nämlich genau die Frage, reicht es, Wohnkonzerne zu entmieten oder sogar zu enteignen, wie das gerade in Berlin passiert? Oder vermutlich in Berlin passiert. Ich greife mal vorweg, ich glaube nein. Wir sehen hier eine Grafik, die erklärt, wie wir uns in den letzten rund 40 Jahren von der Wohnraumfläche knapp verdoppelt haben. Also das ist das, was der durchschnittliche Deutsche an Wohnraum zur Verfügung hat. Das hat mehrere Folgen. Die grundlegende ist die, dass wir uns erstmal Gedanken darüber machen müssen, dass quasi Wohnraum oder Grund, den man bebauen kann, ist kein endlos reproduzierbares Gut. Das ist eine sehr knappe Ressource. Wahrscheinlich wie Wasser eine der wichtigsten Ressourcen, die nicht beliebig vermehrbar ist. Und Wohnraum oder Wohnen per se ist nach wie vor Grundrecht oder Grundbedarf. Also man kann den Leuten Wohnraum nicht verwehren. Wir können jetzt natürlich sagen, klar, dann zieh halt aufs Land oder zieh irgendwo in eine strukturschwache Region, da kannst du es dir dann leisten, bringt aber nichts, weil der Bedarf ist nicht da. Der Bedarf steigt weiterhin. Ich meine, in den letzten Jahren über so Sachen reden wie systemrelevante Berufe, die den Laden am Laufen halten. Das sind Leute, die sich in Ballungszentren bei steigenden Mieten die Miete nicht mehr leisten können. Per se ist einfach Fakt, können wir nicht wegdiskutieren, glaube ich. Der zweite Punkt ist, wenn wir quasi mit dem klassischen, nach der Adenauer-Doktrin, wenn wir, die Grafik habe ich mir geklaut, ganz frech, ich weiß nicht mehr wo, muss ich nochmal gucken wegen Quelle. Es gibt den sogenannten Donut-Effekt, der betrifft vor allem kleinere Gemeinden. Das heißt, Familien mit 2 oder 3 Kindern haben ein Haus, das haben sie geerbt und die Kinder ziehen aus, die wohnen aber nicht im Haus der Eltern, sondern bauen ihr eigenes Haus. Und bauen und bauen und bauen. Dadurch kommt es zu einer massiven Flächenversiegelung um die Gemeinden, während der Stadtkern ausstirbt, weil quasi da dann nur noch alte Menschen leben oder Immobilien entsprechend nicht genutzt werden. Das ist einfach so eine Konzeptfrage. Deswegen die Frage nach der Sinnhaftigkeit quasi ist, ob immer eigenen Wohnraum bauen das Sinnvollste der Welt ist. Ich glaube, meine Präsentation ist ein bisschen durcheinander. Ich sehe es leider nicht, aber ist ja egal. Hier nochmal, also die Wohnkonzerne haben unter 25%, deswegen reicht Enteignen der Wohnkonzerne per se nicht. Wir brauchen da Alternativen zu. Und jetzt sind wir bei dem Punkt, der gerade schon angesprochen worden ist. Wir können ja mal abfragen, wer in der Familie hat Eltern, die Wohnraum besitzen? Oder wer besitzt selber? Genau, wer von denen oder von wem vermieten die Eltern Wohnraum? Wisst ihr, zu welchen Konditionen? Ja. Nee, aber das ist tatsächlich eben die, also das ist auch gar kein Vorwurf, das ist nur quasi, um den Einstieg zu bringen, wenn wir nach Alternativen suchen, wer will denn seine Eltern entmieten? Oder wir reden immer, wenn über das Enteignen oder das Umdenken von Wohnraumkonzept gesprochen wird, fällt als einfachste Lösung immer die Entmietung. Die Entmietung per se kann nicht das Konzept sein, weil die Entmietung oder die Enteignung heißt, die Enteignung ist es nicht, die Entmietung bedeutet, wir nehmen Leuten was weg, was eine essentielle Grundstütze von Wohlstand auch ist. Also, du musst das Mikrofon, glaube ich, nehmen, sonst.
Bei der Debatte auch die Frage, wie viel Wohnfläche nimmt eine Person in Anspruch, wenn jetzt meine Mutter ein Reihenhaus, 300 Quadratmeter, für sich beansprucht, ist es was anderes, die zu entmieten, als
da kommen wir gleich
wenn sie auf 30 ist.
Das kommen wir bei den alternativen Konzepten ein bisschen dazu. Da gibt es ein schönes Beispiel aus dem Münchner Umland. Genau, da sind wir nämlich dabei. Das ist das quasi interessante Konzept. Das ist aus Weihern, das ist so ein Ort beim Schliersee. Die haben mit einer relativ guten Bürgerpartizipation angefangen, sogenannte Mehrgenerationshäuser zu bauen. Das ist im Prinzip ein Konzept, da denken alle erstmal an den Bauernhof von früher und sagen, ah ja, da wohnt die ganze Familie zusammen. Ja, so ähnlich. Familien sind Zwangskonstrukte, das funktioniert nicht dauerhaft. Die wenigsten wollen ihr Leben lang im gleichen Haus wohnen wie die Eltern. Das ist, glaube ich, so ein modernes Konzept, was keiner mehr machen will. Ich würde es auch nicht machen wollen. Das heißt, Mehrgenerationenhäuser bieten verschiedene Wohnraumgrößen an und sind eher, sage ich mal, genossenschaftlich organisiert, wie das genau in Bayern läuft, weil das teilweise Eigentum ist, kann ich nicht genau erklären. Da habe ich leider gepennt in der Vorlesung, gebe ich auch ganz ehrlich zu. Aber grundlegend geht es in die Richtung, dass man quasi Wohnraum nach Bedarf aufteilt und nicht nach Vermögen. Das heißt, wenn man eine junge Familie ist und man wohnt in einem Zweizimmer, in einer Zweizimmerwohnung mit Küche und Bad, dann benutzt man bedarfsgerechten Wohnraum, während die Familie mit Kindern 4 Zimmer hat. Und dann kommen wir genau zu dem gerade angesprochenen Problem. Wenn die Kinder irgendwann ausziehen, dann ist es aktuell so, oder im Eigenbedarf ist es dann so, dass der Wohnraum weiterhin, also Beispiel meine Eltern, die wohnen immer noch in dem Haus, wo mein Bruder und ich aufgewachsen sind. Die wohnen da zwar zur Miete, aber sie finden halt keine Alternative in München, die sich lohnen würde. Das heißt, die bewohnen seit 20 Jahren Wohnraum, der von einer 4-köpfigen Familie genutzt werden kann. Das ist eine absurde Wohnraumverschwendung, die auch noch aus ökologischen Gründen, weil die heizen auch ein Haus, wo 4 Leute wohnen können, wohnen dabei zu zweit drin. nutzen de facto eigentlich nur die Hälfte der Fläche. Kann man sich mal ausrechnen, dass das eigentlich eine krasse Verschwendung ist. Das heißt aber, das steigt, je größer der Eigenbesitz ist, umso mehr steigt dieser nicht genutzte Wohnraum quasi bei einer veralternden Gesellschaft. Da kann man dann noch so Konzepte andenken, wie so Wohngemeinschaften, wo junge Menschen bei alten Leuten wohnen. Das sind alles dann eben interessante Konzepte. Wie gesagt, mehr Familie- oder mehr Generationenhäuser, die das Konzept angehen, dass man das Ganze quasi im Kleinen tauscht. Das heißt, man hat irgendwie 3 oder 4 Zwei-Zimmer-Wohnungen, 2 4-Zimmer-Wohnungen und teilt sich das, teilt sich die Heizung, teilt sich den Energiespender, teilt sich alles quasi in dem Haus und zieht dann nach Bedarf eben über die Jahre hinweg, rotiert man quasi. Und wenn alte Leute aussterben, können Jüngere nachziehen. Das ist ein sehr spannendes Konzept, was man vielleicht noch genossenschaftlich organisieren kann. Dann ist es tatsächlich eine sehr interessante Alternative. In der Stadt sieht das Ganze dann tendenziell so aus, dass eben tatsächlich Genossenschaften und Vergesellschaftungen das Interessante ist. Also das ist hier von meiner Wohngenossenschaft, wo ich bin, die Eisenbahner Wohngenossenschaft. Das ist tatsächlich so, ja, man hat bedarfsbezogene Wohnungen und kann dann altersgerecht umziehen. Man muss sich halt davon ablösen quasi, dass man dann, ich sag mal, dieses Zuhause-Konzept, hier bin ich zu Hause, hier bleibe ich, das muss man vielleicht ein bisschen auflösen. Aber das ist eher so ein Gedanke, der in unserer Generation vielleicht präsenter ist als bei unseren Eltern. Aber ich glaube, das ist eben so ein Ansatz, den ich da sehr spannend finde. Und über einen langen Zeitrhythmus, wenn die Leute in Wohngesellschaften Mitglied sind, haben sie genauso Eigentum, den sie nicht veräußern müssen, der im Wert stabil bleibt, der aber quasi keinen Raubbau betreibt. Könnt ihr mir folgen? Ich glaube. Ich war jetzt lustigerweise auch schneller, als ich gedacht habe, jetzt bin ich quasi eigentlich am Ende. Die Verstaatlichung, die klassische Enteignung, halte ich für keine sinnvolle Alternative, gebe ich ganz ehrlich zu. Allein weil sie gesellschaftlich nicht akzeptiert ist und weil sie nicht ermöglicht, quasi Teil des Besitzes zu sein. Also eine Vergesellschaftung ist was anderes als eine Verstaatlichung. Da bleibt das Ganze nochmal unter einem persönlichen Ansporn. Es macht mehr oder ergibt mehr Sinn für Leute, quasi in was zu investieren, wo sie langfristig was von haben und einen Mehrwert generieren und vor allem auch ein Potenzial haben auf, ich sage jetzt keine gewinnorientierte Ausschüttung, aber halt eine Qualitätsausschüttung und eine Absicherung. Also wenn du in der Genossenschaft oder vergesellschafteten Wohnraum wohnst, dann wird dich keiner rauswerfen. Hingegen in der verstaatlichten Wohnung, wenn du dann irgendwie nicht, oder wenn Parteien an die Macht kommen, die dich für nicht mehr wohnwürdig halten, wirst du halt rausgeworfen. Plus eben, wie gesagt, zumindest in meiner Generation noch das Gespenst des Sozialismus, alle glauben an den Plattenbau. Genau, das war es eigentlich schon. Hier sind noch ein paar Quellen. Gibt es Fragen von eurer Seite? Ich war viel zu schnell, gell? Oder
ich frage mich jetzt noch ein bisschen, das ist ja, war das voll komisch, da reinzusprechen und nicht zu hören, sorry. Es ist ja jetzt eher so, dass so in eine Genossenschaft einzutreten oder so ist ja eine individuelle Lösung. Also klar, es ist schon eine gemeinschaftliche Lösung, aber jetzt in unserem Fall könnten wir jetzt da vor allem selber in eine Genossenschaft gehen oder auch eine Genossenschaft gründen oder so. Aber was machen wir mit dem Wohnraum, der eben existiert? Also eben dieser Wohnraum, der, wo jetzt eine Frau verwitwet in einem Riesenhaus wohnt. Wie können wir damit umgehen? Weil damit können wir nicht einfach eine Genossenschaft draus machen. Das ist ja eher
schwer. In der Theorie, wenn wir die aktuelle Debatte über Vererben verfolgen oder Erbsteuer verfolgen, und zwar jetzt tatsächlich, kriegen alle wieder Schüttelfrost, nicht die Leute, die ihren eigenen Wohnraum bewohnen, entmieten oder quasi mit Erbschaft das verstaatlichen oder vergenossenschaftlichen, sondern Familien, die mehr Wohnraum zur Verfügung haben, als sie brauchen. Wenn das vererbt wird quasi, dann kann man anfangen, das über ein Erbschaftssteuerkonzept oder quasi, da muss man länger drüber nachdenken, aber quasi das anteilig zu verstaatlichen, ähnlich wie man das mit Betrieben machen könnte und wie das gerade bei betrieblichen Vermögen diskutiert wird, dass man da über quasi die Vererbung geht und sagt, man verstaatlicht, es ist sukzessive, es ist auch kein Prozess, den man von heute auf morgen lösen könnte. Und wie gesagt, ich bringe keine direkte Lösung, weil das, wie gesagt, den meisten Leuten immer sehr gegen Strich geht, eher um den Gedanken eben quasi. Oder aber es gibt viele, die, oder es gibt Menschen, in München gibt es ein paar, die versuchen, ihre Mietshäuser, statt sie zu vererben, tatsächlich in Genossenschaften umzuwandeln, wo der Staat relativ viel Stein in den Weg legt. Und das sind eben Sachen, die man halt mal langfristig konsequent und für die breite Masse durchdiskutieren müsste, dass es eben nicht um das Ich gehen kann, vor allem dauerhaft nicht, weil das wird nicht funktionieren. Also der die Verknappung des Wohnraums bzw. dieser Donut-Effekt wird halt nicht funktionieren, wenn wir es nicht schaffen, fair die Wohnräume in der Stadt wieder zu beleben. Auch die Gewerbeimmobilien geht um alles dann im Prinzip.
Also das heißt, einfach attraktiver machen, dass man seinen großen Wohnraum zum Beispiel einer Genossenschaft zur Verfügung stellt oder so.
Ja, also man muss tatsächlich auch umdenken. Und vielleicht müssen auch tatsächlich, das ist vielleicht der Trick, ich glaube unsere oder meine Elterngeneration kann da sicher nicht drüber nachdenken, es betrifft meine Eltern nicht, weil die nicht besitzen. Aber halt viele aus der Generation, die werden nicht verstehen, dass es langfristig nicht das Ziel ist, zu besitzen, sondern zu teilen, sagen wir es mal so ganz vorsichtig.
Gibt es da nicht aus dem Fundus des zivilen Widerstands oder wie das heißt, Mittel, so Shaming oder soziale Ächtung?
Ich weiß nicht,
Propaganda ob Shaming gegen, und soziale gegen so ein Konsumverhalten.
Weg einen positiven Ansatz. Also tatsächlich, ich habe das bewusst rausgelassen und obwohl ich eben weiß, dass solche Strukturen funktionieren und wenn ich jetzt quasi das nicht aus einer realistischen Perspektive, sondern aus einer ideologischen Perspektive heraus betrachte, bin ich ganz schnell bei Proudhon und sage, Eigentum ist Diebstahl und ich würde jeden enteignen. Ich glaube, das ist aber halt gesellschaftlich nicht zielführend. Und ich glaube auch, dass ein Shaming von Leuten, die Besitz haben, nicht zielführend ist, wenn wir langfristig ein Wohnraumkonzept vor allem in Ballungszentren lösen wollen. Weil wir damit immer nur das Schreckgespenst des Sozialismus wieder aufleben lassen. Das ist tatsächlich so ein Gedanke. Man muss es, glaube ich, eher auf einer demokratischen Ebene angehen und das dann auch walten lassen.
Wie will man das dann gewährleisten, dass wenn Wohnraum vergesellschaftet wird, dass das dann nicht früher oder später auch wieder Firmen werden, die die Preise erhöhen und dann eben die Mieter auch wieder eben in solche Mietpreisspiralen kommen?
Also das ist ja tatsächlich, wenn du es in Genossenschaften oder GmbHs umwandelst, kannst du das ja oder Vereine, wie auch immer, dass man das angeht, da gibt es genügend Rechtsformen oder Stiftungen, die das verhindern können. Das ist tatsächlich eine reine Rechtsformfrage, wie man das regelt mit Satzungen. Ich glaube, bei
so? Ja, super. Zu diesem Donut-Effekt. Ich komme aus einer ländlicheren Region, 2 Stunden weg von München und ich kenne das extrem von diesen kleineren Dörfern. Da wohnen dann 2000 Leute und der Stadtkern oder der Dorfkern ist komplett platt und außenrum entwickeln sich eben diese Einfamilienhäuser. Ich habe das Gefühl, es sind 2 Sachen, die da zusammenkommen. Erstmal glauben die Leute immer noch, das ist so der German Dream, ich muss mein Haus besitzen, genau. Ich bin jetzt 30, ich hole mir jetzt einen Kredit, Ich zahle den ab die nächsten 40 Jahre und klopfe mir da eine Bude hin. Das ist schon so ein bisschen noch was Ideologisches, glaube ich. Mhm. Es ist aber in vielen Fällen einfach günstiger. Ja, und solange einfach da der Baugrund, die wahren externen Kosten, die mit dieser Versiegelung zusammenhängen, solange die nicht eingepreist sind und solange du einfach sagen kannst, Option A, ich renoviere den Bauernhof im Ortskern für 800.000 Euro, Option B, ich klopfe mir eine römische Stadtvilla an den Dorfrand für 600.000, dann ist es eine ökonomische Frage. Und ich glaube, das ist was, da muss die Politik eingreifen. Dass du, der Baugrund ist günstig, weil er gefühlt zur Verfügung steht und was, glaube ich, der Preis dafür wird indirekt gering gehalten. Also dann müsste das fairer bepreisen. Und dann hast du eine ökonomische Situation, wenn mich die Putze außerhalb des Dorfs plötzlich 900.000 kostet, dann renoviere ich vielleicht auch den Bauernhof.
Das ist tatsächlich sicher richtig. Das ist auch so, dass du in der Stadt hast du ja fast, also außer die Nachverdichtung, die es gibt und dann so Neuquartierbildung, wie man das jetzt im Münchner Westen an der S8 sieht, nach Herrsching raus, wo ganze Quartiere aus dem Boden gestampft werden. Das ist tatsächlich sicher eine politische Frage, aber es ist auch eine gesellschaftliche Frage. Das ist tatsächlich der Vorteil dessen, dass wir in einer Demokratie leben. Wir haben den Einfluss auf die Politik. Das ist das, weswegen ich gesagt habe, wählen und auch bewusst wählen hat da einen großen Einfluss und eine umdenkende Generation macht da, glaube ich, ganz schön viel aus. Während hingegen, wenn du dich hinstellst und sagst, so ja, ich erwarte, dass die Politik was regelt, in dem Moment, wo in Deutschland die Politik regelt, kriegt die Boomer-Generation, die kriegt sofort, da rollen sich die Fußnägel auf, die rennen eher zur AfD, als dass sie zulassen, dass ihnen jemand quasi den Wohnraum nur andeutungsweise entreißen könnte, weil es auch die Altersvorsorge ist. In den ländlichen Regionen ist es eben dieses Beispiel Bayern sicher interessant, sich anzugucken, weil die bewusst politisch über 30 Jahre dagegen gearbeitet haben, dass es diesen Donut-Effekt gibt und die eben bewusst im Ortskern nachverdichtet haben, beziehungsweise Wohnraum oder Bauraum zur Verfügung gestellt haben. Mit einem zukunftsorientierten Konzept, das aber auch tatsächlich aus der Bürgerschaft entstanden oder aus der Zivilgesellschaft. Ganz. Das sind diese Häuser hier. Also das ist tatsächlich, das sieht nicht so aus, das ist ein relativ kleiner Ort, aber es ist mitten im Stadtkern, das ist vom Klosterturm aus fotografiert, glaube ich. Die haben da tatsächlich ein komplettes Viertel in den Stadtkern gebaut und da hinten ist ein Edeka dran, da ist eine Schule mit dran, das ist alles relativ nah. Die haben Gemeinschaftsgärten, bauen jetzt gerade quasi eine gemeinschaftliche Heizung, weil das hatten sie ursprünglich, oder Energieversorgung, das hatten sie ursprünglich nicht geplant, das rüsten sie jetzt nach. Das Einzige, was sie nicht in den Griff gekriegt haben bis jetzt nicht, ist aber, dass es, weil es bayerisches Oberland ist, die kriegen den Individualverkehr nicht gelöst. Also sie haben keinen öffentlichen Personennahverkehr, das wäre dann der nächste Schritt, um dann da weiterzudenken quasi. Also Pkw oder Autobesitz ist genauso reaktionär in meinen Augen oder auch, glaube ich, nicht zukunftsträchtig. Das sind Sachen, die man dann da mitlösen muss. Wenn man das Wohnraumproblem angeht, muss man auch Mobilität garantieren und Mobilität zu einem vernünftigen Preis garantieren. Das sprengt vielleicht ein bisschen den Rahmen, aber es ist eben tatsächlich, ich war dort und habe gedacht, ich fahre ins Oberland und gucke mir so eine hängengebliebene Oberlandgemeinde, die irgendwo so, keine Ahnung, so ein tolles Ökohaus hingebaut haben, war dann tatsächlich sehr begeistert, was die gemacht haben. Kann man sich durchaus mal angucken. Man muss aber mit dem Auto hinfahren. Das ist tatsächlich ein bisschen lustig. Und noch kurz zu deinem anderen Thema mit, also das größte Problem ist tatsächlich dieser German Dream. Ich baue mir mit 30 mein Haus. Nach aktuellen Zahlen und einer Entwicklung, wenn man der folgt, ist es tatsächlich so, dass das wenig wird, weil wir, also ich glaube, in meiner Generation sich das fast keiner mehr leisten kann und in der aktuellen Situation 50% der Deutschen keine Rücklagen mehr bilden. Das heißt, es wird auch keine Finanzierung geben. Und diese Nullzinspolitik, die wir die letzten Jahre haben, die wird nicht zurückkommen.
Sehe ich wie du, absolut. Zu diesen Mehrgenerationen-Dingern, du meintest, die haben gegen Widerstände gekämpft. Wo kamen die denn her?
Also so wie die es erzählt haben, die Widerstände waren eher so, dass die Leute es erstmal nicht verstanden haben, weil die Leute tatsächlich auch noch an diesem, ich wohne in meinem Haus oder so Sachen wie, hey, wenn du ein Haus baust und da sind vier Parteien, also so quasi die klassische Doppelhaus- oder Reihenhausnummer in der Reihenhaussiedlung, hat jedes Haus seine eigene Heizung. Oder seinen eigenen Heizungs-Gasthermen-Wasseranschluss und das ist halt Quatsch. Brauchst du nicht. Du kannst, also wie in der Stadt auch, im Mehrfamilie- oder im Mietshaus, das kannst du auch in kleiner dimensioniert machen. Und damit sparst du halt relativ viel Baukosten. Also im Verhältnis ist es auch noch günstiger. Aber das ist halt eben, wie gesagt, das ist so ein Prozess, dieser Eigentumsprozess, der war lange, oder dieses Überwinden des tatsächlichen Hausbesitzes als Eigentum und als für die Familie was machen, das war ein langer Prozess und auch das Verstehen und das ist auch jetzt so, dass die Mehrfamilienhäuser, glaube ich, nicht in der Dimension genutzt werden, wie sie dann mal langfristig sind. Das ist aber ein Prozess, der, glaube ich, auch über 30 oder 40 Jahre und mehrere Generationen entstehen muss. Aber eben, wie gesagt, das ist so vom Ansatz her das Ding. Es sind, glaube ich, 10 Häuser, A7 Wohnungen, also 70 Wohnungen für eine Gemeinde mit, ich glaube, 2.500 direkten Bewohnern ist das ganz schön viel, aber ausbaufähig.
Also wir sind dann schon ein bisschen bei den Lösungen, aber letztendlich ist ja schon ein Prozess, der passiert. Wie geht dieser Übergang von, ist irgendwie ein Eigentum von Privatleuten oder großen Unternehmen und geht über in genossenschaftliches Eigentum? Wie passiert da dieser Prozess?
Wahrscheinlich mit einer gesetzlichen Regelung. Also es wird sicher lange, also es ist, wie gesagt, ich kann die Lösung nicht garantieren, ich kann nur sagen, so, man sollte drüber nachdenken und auch aus dem Bereich drüber nachdenken, dass man in der eigenen Familie, ich weiß nicht, wie alt eure Eltern sind, meine sind jetzt über 70, und deren Generation, und wenn ich mit meinen Eltern drüber rede, dann verstehen die das, dass das tatsächlich quasi kein zukunftsorientiertes Konzept mehr ist, was viele aus ihrer Generation leben. Dementsprechend verändert sich auch das Verhältnis quasi, wie sie mit ihrem eigenen Eigentum umgehen. Vielleicht fängt man an, mit seinen Eltern frühzeitig drüber zu reden oder auch nicht. Das ist, bleibt jedem selber überlassen. Aber ich glaube, das ist erstmal ein Umdenken gesellschaftlich. Es ist ein Umdenken in der Art und Weise, wenn man mit Freunden spricht, wenn man mit Freunden drüber diskutiert. Ich habe viele Freunde, die an Eigentum glauben, aber wenig, die sich Eigentum wirklich realisieren können. Ich kenne aber ganz viele Leute, die sehen, wie ihre Eltern oder dann Teile der Eltern in einem riesen Haus quasi vereinsamen, nichts mehr damit machen und der Wohnraum ungenutzt ist, das Haus verwahrlost die Eltern sich wegsperren, nicht mehr rauskommen, sich um nichts mehr kümmern, der Garten verwahrlost und die dann zugucken und dann irgendwann die Eltern zwangsweise in ein Altenheim verfrachten, sage ich jetzt mal. Das sind halt vielleicht Gespräche, die man vorher anfangen sollte und drüber nachdenken sollte, wie man damit umgeht. Ob das Alters-WG ist, ob das Vermietung und Umziehen in eine Wohnung und aus den Mieteinnahmen erstmal leben, aber tatsächlich das Verständnis quasi aufbauen und auch, ob das Verständnis quasi da ist, damit umzugehen. Ja, was macht man selber, wenn man erbt? Wandelt man es um? Also ich meine, wenn man es selber nicht bewohnt, ich glaube, jeder weiß ungefähr, was dann finanziell mit der Erbschaftssteuer auf einen zukommt. Jetzt sagen alle, buh, Erbschaftssteuer ist eh böse. Nee, ist es nicht. Ich glaube, es ist richtig. Aber wenn man halt geschickte Konzepte im Vorfeld andenkt, dann hat man das Problem vielleicht gar nicht und bringt sich selber nicht mal in die finanzielle Notlage, ohne dass man tatsächlich große Verluste hat oder Wertverluste hat. Vielleicht sogar ideelle oder ideologische Zugewinne. Das ist, wie gesagt, also es ist eher so ein Ideenansatz und kein wirklicher Lösungsansatz, aber es ist, glaube ich, tatsächlich sinnvoll, generationsübergreifend zu reden und deswegen kein Shaming betreiben oder kein Böses darüber reden. Und auch den Leuten, man kann den Leuten keinen Vorwurf daraus machen, dass sie den German Dream verfolgen. Das finde ich falsch. Ich finde es eher sinnvoll, mit den Leuten halt darüber zu reden, wie das weitergehen kann und was dann am Ende das Ergebnis ist. Also ich habe auch viel Ukraine-Hilfe jetzt gemacht und kenne viele, die halt Flüchtlingsfamilien oder Frauen und Kinder aufgenommen haben, einfach damit der Wohnraum genutzt bleibt. Oder auch 2015 schon das gemacht haben. Hier sonst noch Fragen? Cool, dann danke ich euch.